Meine Damen und Herren, hier ist der Kurzwellensender Die Stimme Türkiyes. Im Studio in Ankara begrüßen Sie
Kemal Çelik
und Ufuk Geçim. Sie empfangen unsere Morgensendung über die Satelliten Türksat 3a, Türksat 4a und Galaxy 19, unsere Mittagssendung im 19-Meter-Band auf 15.350 kHz und unsere Abendsendung im 31-Meter-Band auf 9.840 kHz. In unserer einstündigen Sendung bringen wir nach den Nachrichten die Sendereien Ruhmreiche türkische Sportler, Thema des Tages und Persönlichkeiten der türkischen Welt. Abschließend hören Sie türkische Musik. Nachrichten.
Der Präsident der COP31 und Minister für Umwelt, Stadtentwicklung und Klimawandel, Murat Kurum, unterzeichnete am zweiten Tag der Bonner Klimawandelkonferenz das Gastgeberlandabkommen für die COP31. Nach Angaben des Ministeriums für Umwelt, Stadtentwicklung und Klimawandel nahm Kurum im Rahmen der Bonner Klimawandelkonferenz an der Unterzeichnungszeremonie des Gastgeberlandabkommens für die COP31 teil. Minister Kurum unterzeichnete das Protokoll gemeinsam mit dem Exekutivsekretär des Rahmenübereinkommens der Vereinten Nationen über Klimaänderungen, Simon Stiel, und erklärte, dass die konstruktive Zusammenarbeit mit dem Sekretariat der Vereinten Nationen in der kommenden Zeit weiter ausgebaut werde. Im Rahmen des Programms in Bonn führte Kurum zudem Gespräche über den Prozess der Ausrichtung der COP31. Kurum traf sich mit der Afrikanischen Gruppe für Klimaverhandlungen, der Verhandlungsgruppe der kleinen Inselstaaten, der aus 11 Ländern bestehenden Umbrella Group, der Gruppe der lateinamerikanischen und karibischen Staaten sowie der Gruppe der arabischen Staaten. Darüber hinaus führte er Gespräche mit dem Staatssekretär im deutschen Bundesministerium für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit, Jochen Flasbart. Nachdem er die Anliegen der verschiedenen Gruppen angehört hatte, betonte Kurum, dass man weiterhin für einen COP-Prozess arbeiten werde, bei dem niemand zurückgelassen werde.
Nach einem Hubschrauberabsturz haben die USA Iran angegriffen. Es handele sich um Vergeltungsschläge und Angriffe zur Selbstverteidigung auf Anweisung von US-Präsident Donald Trump. Wie das für den Nahen Osten zuständige Regionalkommando CENTCOM mitteilte, Trump warf Iran vor, den abgestürzten US-Militärhubschrauber abgeschossen zu haben. Die Mission stellt eine verhältnismäßige Antwort auf die ungerechtfertigte iranische Aggression dar, begründete das US-Militär sein Vorgehen. Inzwischen erklärte CENTCOM seine Angriffe für beendet. Es seien iranische Flugabwehranlagen, Bodenkontrollstationen und Überwachungsradaranlagen im Bereich der Straße von Hormuz bombardiert worden, hieß es. US-Medien zufolge erfolgten die Angriffe in 3 Wellen. Iranische Medien berichteten unter anderem über Explosionen in der Stadt Sirik an der Straße von Hormuz sowie auf der Insel Keshm. Auch aus dem Bereich der Großstadt Bandar Abbas gab es Berichte über Einschläge. Nach Angaben der iranischen Nachrichtenagentur Tasnim wurden 2 Wassertanks in einem Bezirk von Sirik getroffen. Die Trinkwasserversorgung sei unterbrochen, hieß es. Trump sagte dem Sender ABC News in einem Telefoninterview, die Antwort müsse sehr stark, sehr kraftvoll ausfallen, und genau das ist sie auch. Zudem sagte er wohl mit Blick auf die 10 Verhandlungen mit Teheran im Ringen um ein Kriegsende, es gebe ein sehr gutes Abkommen. Dieses werde wahrscheinlich Bestand haben. Nähere Angaben machte der Präsident dabei nicht. Trump hatte zuletzt wiederholt Optimismus verbreitet, wonach ein Abkommen mit Iran hin zu einem Kriegsende greifbar sei.
Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan hat erklärt, dass Türkei durch die Strategie, den Terrorismus an seiner Quelle zu bekämpfen, sowohl im Inland als auch im Ausland wichtige Sicherheitserfolge erzielt habe. Bei einer Veranstaltung in Ankara sagte Erdogan, das Treffen habe der Sensibilisierung für das nationale Sicherheitsdokument Türkiyes gedient. Das Dokument umfasst die Einschätzung der Sicherheitsbedrohungen für das Land sowie die außenpolitischen Ziele Ankaras. Erdogan betonte, dass Türkei nach dem gescheiterten Putschversuch vom 15. Juli 2016 eine aktivere Sicherheitsstrategie verfolgt habe. Zu diesem Kurswechsel hätten auch grenzüberschreitende Militäroperationen im Irak und in Syrien gehört. Diese Einsätze hätten den Beginn einer neuen Sicherheitsära für Türkei markiert, erklärte Erdogan.
Von der Stimme Türkis hören Sie weitere Nachrichten. Frankreich hat dem israelischen rechtsextremen Finanzminister Bezalel Smotrich in Abstimmung mit Großbritannien, Kanada, Australien, Norwegen und Neuseeland die Einreise untersagt. Als Begründung wurden die Gewalt israelischer Siedler im besetzten Westjordanland sowie Smotrichs politische Positionen angeführt. Der französische Außenminister Jean-Noël Barrot erklärte, Smotrich unterstütze die Annexion des besetzten Westjordanlands und vertrete Maßnahmen, die von der internationalen Gemeinschaft nicht akzeptiert werden könnten. Zuvor war bereits dem israelischen Minister für nationale Sicherheit, Itamar Ben-Gvir, die Einreise untersagt worden. Frankreich hat darüber hinaus Sanktionen gegen führende Vertreter der Siedlerbewegung sowie gegen Personen verhängt, die mit gewalttätigen Vorfällen im besetzten Westjordanland in Verbindung gebracht werden.
Israel hat die Vorgaben für die Berichterstattung über seine Kriege in der Region verschärft. Das Pressebüro der israelischen Regierung übermittelte am Montag eine entsprechende Erklärung an Medienhäuser und Journalisten, wie die Nachrichtenagentur Anadolu berichtet. Die Anweisung entstammt der Zensurbehörde des israelischen Militärs. Laut Vorgaben der Zensurbehörde dürfen unter anderem keine konkreten Informationen über Raketentreffer an militärisch oder strategisch wichtigen Orten veröffentlicht werden. Zudem dürfen keine Bilder oder Videos verbreitet werden, die die genaue Lage von Einschlagsorten erkennen lassen. Auch Angaben über die Kapazitäten der israelischen Raketenabwehr sowie die genaue Zahl abgefeuerter oder abgefangener Raketen unterliegen Einschränkungen. Die israelische Armee begründet die umstrittenen Vorgaben zur Zensur mit Sicherheitsinteressen. Kritiker hingegen sehen darin eine weitere Einschränkung der Pressefreiheit. Israel hatte bereits zuvor umfassende Nachrichtensperren über seine tatsächlichen Verluste bei den Kriegen in der Region verhängt. Zudem werden keine Journalisten unbegleitet in den Gazastreifen gelassen, der seit Oktober 2023 trotz Waffenruhe von Israel weiter angegriffen und zerstört wird. Israels Aggressionen zielen auch auf den Iran, den Libanon und den Jemen. Vor allem der Libanon ist Ziel israelischer Angriffe aus der Luft und einer Invasion im Süden.
Wegen des kritisierten Umgangs mit verschleppten Gaza-Aktivisten Mitte Mai hat die italienische Justiz ein Ermittlungsverfahren gegen Israels Polizeiminister Itamar Ben-Gvir eingeleitet. Die Staatsanwaltschaft Rom teilte am Montagabend mit, dass der Minister offiziell als Verdächtiger geführt werde. Die Ermittlungen laufen wegen des Verdachts auf Folter und Freiheitsberaubung. Die Behörden in Israel wurden um Mithilfe gebeten. Israel hatte Mitte Mai in internationalen Gewässern nahe Zypern eine aus mehr als 50 Booten bestehende Hilfsflotte gestürmt und die Friedensaktivisten an Bord verschleppt. Die rund 400 Aktivisten der Friedensinitiative Global Sumut Flotilla, darunter auch Italiener, wollten den illegalen Belagerungsring um Gaza durchbrechen und humanitäre Hilfsgüter in den Küstenstreifen bringen.
Im Friedensgutachten 2026 sehen die Autoren eine schwindende Glaubwürdigkeit Deutschlands auf der internationalen Bühne. Als Grund dafür geben die Forscher die Haltung der Bundesregierung gegenüber den Völkerrechtsverstößen der USA und Israels an, mit denen Deutschland eng verbündet ist. Das am Montag veröffentlichte Gutachten wird jährlich von den führenden deutschen Friedens- und Konfliktforschungsinstituten herausgegeben. Die Autoren des Gutachtens werfen der Bundesregierung vor, Kriegsverbrechen der USA und Israels in Nahost nicht deutlich genug zu verurteilen. Gemeint sind neben dem US-israelischen Angriffskrieg gegen den Iran auch die israelischen Aggressionen in Palästina, im Libanon und in Syrien. Auch die völkerrechtswidrige Entführung des venezolanischen Ex-Präsidenten Nicolás Maduro durch die USA wird angeführt. Wenn man selektiv Völkerrechtsbrüche toleriert, wie dies die deutsche Bundesregierung im Falle der US-Intervention gegen das venezolanische Maduro-Regime und bei der Intervention der USA und Israels gegen den Iran getan hat, verspielt man das diplomatische Kapital der Glaubwürdigkeit, heißt es in dem Gutachten. Damit fördere Deutschland den Verfall der internationalen Ordnung.
Meine Damen und Herren, von der Stimme Türkiyes hörten Sie Nachrichten.
Weiter geht's mit Musik. Sie hören von Sezen Aksu, Canım Olmaz Ki.
Ruhmreiche türkische Sportler.
Heute haben wir eine ganz besondere Geschichte für Sie, denn die Person, von der wir erzählen, stammt nicht aus einer großen Metropole, sondern aus einem kleinen Dorf in der Kreisstadt Yazan der Provinz Mula und schaffte dennoch den Sprung auf die Weltbühne. Die Reise eines Jungen, der in einem alten Tabaklager mit dem Bogenschießen begann, weil es keinen Trainingsplatz gab, bis hin zu einem Champion, der vom Weltbogensportverband zum Bogenschützen des Jahres gewählt wurde. Vorhang auf für unseren Nationalbogenschützen Emircan Haney. Die Geschichte beginnt am 1. Januar 2001 in Muna. Das Dorf Benjik in der Kreisstadt Yatan, ruhig, bescheiden, ein gewöhnliches anatolisches Dorf. Niemand hätte damals gedacht, dass aus diesen Böden einmal ein Weltmeister hervorgehen würde. Doch im Jahr 2010 kommt ein neuer Hausarzt ins Dorf, Dr. Ejder Sözen. Sözen ist zugleich Bogenschießtrainer. Anstatt eine spezielle Anlage zu bauen, entscheidet er sich dafür, das Tabaklager des Dorfes als Trainingshalle zu nutzen. Emircan Haney betritt mit gerade einmal 9 Jahren erstmals dieses Lagerhaus. Von diesem ersten Tag an entsteht zwischen Emircan und Sözen eine brüderliche Verbindung. Sözen begleitet ihn nicht nur als Trainer, sondern behandelt ihn wie einen kleinen Bruder. Emircan sagt über diese Zeit: "Wir trainieren vom frühen Morgen bis zum Abend ungefähr 10 Stunden täglich." Seine Dankbarkeit gegenüber seinem Trainer, der ihn nicht nur zu einem besseren Bogenschützen, sondern auch zu einem besseren Menschen gemacht hat, verschwieg er nie. Im Laufe der Jahre bringt Ejder Sözen 5 Sportler aus diesem kleinen Dorf in die türkische Nationalmannschaft, doch der strahlende Star dieser Gruppe bleibt immer Emircan. Emircans internationale Karriere beginnt in den Jugendkategorien. 2018 gewinnt er im Alter von nur 17 Jahren bei der Jugend-Europameisterschaft in Patras mit dem Team die Silbermedaille. Damit setzt er seinen ersten Schritt auf die große Bühne des Bogensports. Haney selbst erzählt, dass seine Karriere in der Nationalmannschaft bereits 2017 begann. In den folgenden Jahren steigt er kontinuierlich auf. Das Jahr 2022 wird für Emircan zum Wendepunkt. Bei der Europameisterschaft im Bogenschießen in München gewinnt er gemeinsam mit Baton, Akçaoğlu und Jakup Yıldız im Finale der Kampfbahnbogenmannschaft der Männer gegen die Niederlande mit 238-230 Punkten die Goldmedaille. Türkei beendet diese Meisterschaft als Erstplatzierter im Medaillenspiegel. Emircan ist ein Teil dieses Erfolges. Im selben Jahr erringt Haney auch einen individuellen Sieg beim European Grand Prix und wird zu einem unverzichtbaren Namen der Nationalmannschaft. Bei der Weltmeisterschaft 2023 in Berlin erzielt er in der Einzelwertung seine erste Spitzenplatzierung und bei den Europaspielen in Krakau holt er Bronze im Einzel. ...2025 wird die größte Saison in Emircan Haneys Leben. Die Enttäuschung über den 4. Platz bei der Antalya-Etappe 2024 trägt er tief in sich. Den gesamten Winter arbeitet er noch härter. In der Saison 2025 gewinnt er Bronze bei der Antalya-Etappe und Silber in Madrid und qualifiziert sich damit für das Weltcup-Finale in Nanjing. Am 18. und 19. Oktober 2025 beginnt das Turnier im chinesischen Nanjing unter kaltem Nordwind und zeitweiligem Regen. Im Viertelfinale trifft er auf den amtierenden Weltmeister Nicolas Girard aus Frankreich. Mit einem dramatischen 147-146 besiegt Emircan seinen Gegner. Im Halbfinale wartet der topgesetzte Niederländer Mike Schlösser, vierfacher Weltcup-Champion. Wieder ein packendes Duell und wieder gewinnt Emircan, diesmal im Shoot-Off. Im Finale steht ihm die neue Nummer 1 der Weltrangliste gegenüber, der Däne Mathias Fullerton. Der Wind bläst weiter, der Regen hört nicht auf. Als Emircan Haney seine 14. 10 trifft, zeigt die Anzeigetafel 149-148. Damit wird er der zweite türkische Einzel-Weltcup-Finalsieger der Geschichte. Der erste war Demir Elmay Açlı im Jahr 2015. Unmittelbar nach dem Sieg läuft Emircan auf die Tribüne zu und umarmt seinen Trainer Ejder Sözen. Sözen kann seine Tränen nicht zurückhalten. Es ist, als wäre das kleine Tabaklager von vor 15 Jahren in diesem Moment nach Nanjing versetzt worden. Auf die Goldmedaille von Nanjing folgt eine weitere Auszeichnung. Der Weltbogensportverband veröffentlicht die Kandidatenliste für den Titel Bogenschütze des Jahres 2025. Emircan gehört zu den 10 besten Bogenschützen der Welt, die für diese prestigeträchtige Auszeichnung nominiert werden. Die Entscheidung fällt durch ein weltweites Publikumsvoting und Emirjan gewinnt. Er setzt sich gegen Größen des Bogensports wie Brady Ellison, Mike Schlösser und Matthias Fullerton durch. In meinen 15 Jahren im Bogensport erlebe ich heute den besondersten Moment meines Lebens, sagt Emirjan. Er nimmt die Auszeichnung nicht nur für sich selbst an, sondern auch als Hoffnung für alle jungen Menschen, die ihren Träumen folgen. Sein Ziel ist klar, die Olympischen Spiele 2028 in Los Angeles. Da die Kampf- und Bogendisziplin ins olympische Programm aufgenommen wurde, ist dieser Traum zu einem konkreten Ziel geworden. Emirjan Haney setzt seinen Weg zum Champion entschlossen fort. Heute haben wir nicht nur über einen Bogenschützen gesprochen, sondern über eine Geschichte von Geduld und Glauben. Vom Tabaklager nach Nanjing, von einem anatolischen Dorf auf das Podium des Weltcup-Finales. Die Geschichte von Emirjan Haney beweist, dass man nicht in einer Großstadt geboren sein muss, solange man den richtigen Menschen begegnet und niemals aufgibt. Zum Abschluss unseres Programms möchten wir Sie bitten, sich noch einmal den Moment vorzustellen, als Emirjan in Nanjing den letzten Pfeil abschoss. Vergessen Sie nie, Erfolg beginnt genau wie bei Emirjan mit dem ersten gespannten Bogen in einem alten Tabaklager im Alter von 9 Jahren. Auf Wiederhören.
Ruhmreiche türkische Sportler.
sorarsam, hesap sorarsam sor. Gülüm mü dersin, ölüm mü dersin, yeter ki ses gelsin. Bilirim senin için yaradım. Gücenmediysen, kırılmadıysan, darılmadıysan da nasip olur da seni bulursam, hesap sorarsam.
Die Rose gilt nahezu weltweit als Symbol für Schönheit und Ästhetik. Die zur Familie der Rosengewächse, also Rosaceae, gehörende Pflanze umfasst hunderte natürliche Arten und tausende gezüchtete Sorten. Seit Jahrtausenden schmückt sie Gärten, inspiriert die Kosmetikindustrie und findet ihren Platz in Literatur und Kunst. Ihr Duft wurde besungen, ihre Farben verewigt. Doch die Rose besitzt noch eine weit weniger bekannte Seite, die Rose als Lebensmittel. Heute werfen wir anhand eines Beitrags von Uğur Becerikli für TRT, der auch Expertenmeinungen einbezieht, einen Blick darauf, wie die zarten Blütenblätter ihren Weg auf unsere Teller finden und unsere Geschmackskultur bereichern. Türkiye verfügt über eine große botanische Vielfalt, darunter zahlreiche Rosensorten. Neben Arten wie der weißen Rose, der Çıtırık-Rose, der Hagebutte, Yediveren-Rose, Yerli Pembe oder Şilan hat insbesondere die Isparta-Rose internationale Bekanntheit erlangt. Isparta, die bedeutendste Rosenanbauregion des Landes, ist eng mit dieser Blume verbunden. Jedes Jahr finden dort Festivals und Veranstaltungen statt, die ganz im Zeichen der Rose stehen. In den vergangenen Jahren hat die Rose nicht nur als Zier- und Duftpflanze, sondern auch als Lebensmittel an Bedeutung gewonnen. Marmeladen, Lokum und Sirupe aus Rosen haben eine lange Tradition, während die Blume heute zunehmend Einzug in der modernen Gastronomie hält. Şeyma Nur Güneş, Dozentin an der Akdeniz-Universität, erklärt, dass die Rose von der Vergangenheit bis heute das Interesse der Menschen als Lebensmittel geweckt hat, hat mehrere Gründe. Ihr charakteristisches Aroma, ihr angenehmer Duft und ihre Fähigkeit, Speisen optisch aufzuwerten, gehören zu den wichtigsten davon. Die Rose zählt zu den essbaren Blüten und kann frisch, getrocknet oder in Form von Extrakten verwendet werden. Darüber hinaus machen ihre phenolischen und bioaktiven Inhaltsstoffe sie insbesondere für gesundheitsbewusste Verbraucher interessant. Zur Verwendung der Rose in der Gastronomie erklärt Güneş, weltweit wird die Rose vor allem getrocknet in Backwaren und Desserts eingesetzt. Darüber hinaus kommen Rosenwasser in Speisen und Getränken sowie frische Rosenblätter bei der Präsentation von Gerichten zum Einsatz. Außerdem wird sie als natürliche und gesunde Farbquelle geschätzt. Historisch fand die Rose Verwendung in Teigwaren, Fleischgerichten und Süßspeisen und wurde auch zu medizinischen Zwecken genutzt. In der türkischen Küche wird sie traditionell für Marmeladen, Lokum, Sirupe, Komplotte, Güllaç, Macun, Aşure und verschiedene Süßspeisen verwendet. Zudem werden ihr appetitanregende und verdauungsfördernde Eigenschaften zugeschrieben. Mit der wachsenden Popularität sozialer Medien und Kochplattformen hat auch die Zahl von Rezepten mit Rosenbestandteilen zugenommen. Nach Angaben von Güneş gilt die Rose als gesundheitlich unbedenklich. Dank ihrer hohen antioxidativen Aktivität und ihrer wertvollen bioaktiven Bestandteile ist sie eine ernährungsphysiologisch bedeutende essbare Blüte. Ihr Duft wird zudem mit einer beruhigenden Wirkung in Verbindung gebracht und findet Anwendung bei Stress, Kopfschmerzen oder Schlafstörungen. Schon vor Jahrhunderten entdeckten Menschen die positiven Eigenschaften der Rose und nutzten sie als pflanzliches Heilmittel gegen verschiedene Beschwerden. Im Osmanischen Reich wurden Produkte wie Rosenpaste, Rosensirup, Rosenkonfitüre, Güllab-Sirup, Rosenöl und Rosenhonig auch für medizinische Zwecke hergestellt und konsumiert. Nach Einschätzung von Shema Nur Günesh entdeckten Verbraucher heute traditionelle Geschmacksrichtungen neu und zeigen gleichzeitig Interesse an innovativen kulinarischen Erfahrungen. Dies habe dazu geführt, dass die Rose sowohl in traditionellen als auch in modernen Küchen Verwendung findet. Aus diesem Grund nimmt die Verwendung der Rose in Restaurants ständig zu, zudem wird sie auf Bio- und Gourmetmärkten immer häufiger angeboten, erklärt Günesh. Rosenaromen finden sich inzwischen in Eiscreme, Keksen und zahlreichen weiteren Spezialitäten wieder. Die Rose wird nicht nur wegen ihres Aromas geschätzt, sondern auch aufgrund ihrer optischen Wirkung. Lokum mit getrockneten Rosenblättern oder die Dekoration von Getränken und Desserts mit Rosenblüten sind dafür gute Beispiele. Die Rose ist jedoch nicht die einzige essbare Blüte in Türkei. Auch Kürbisblüten, Lavendel, Veilchen, Kamille, Löwenzahl, Stockrosen oder Granatapfelblüten werden in der Gastronomie verwendet oder als Tee konsumiert. Allerdings sind nicht alle Blüten essbar. Deshalb raten Experten dazu, ausdrücklich Pflanzen zu verwenden, deren Verzehr als sicher gilt und die ausdrücklich empfohlen werden. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Yeah. bırakıp yıkar 3-5 hane daha. Halimi anlar Sezen, el alımdan tutukluya.
Öyle bir ipin ucundaki bu aşk bağlayamadım. Koca deniz aktı gözümden, yosunundan ağlayamadım. Sen benden daha cesursun, gidebildin. Benden daha unutkansın, silebildin. Oldu dedin ancak olabildim bizi.
Persönlichkeiten der türkischen Welt.
Willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Sendereihe Persönlichkeiten der türkischen Welt. In der heutigen Sendung beschäftigen wir uns mit dem Thema der Taschenherkules Naim Süleymanoğlu. Sie hören eine Bewertung des Experten für internationale Beziehungen, Dr. Cemil Doğaç İpek. Im Januar 1967 hatte sich die scharfe und unerbittliche Kälte des Winters lautlos über die Rhodopen in Bulgarien gelegt, als am 23. Januar im Dorf Ahatlı, das zur Gemeinde Mestanlı bei Kajali gehört, ein neugeborenes Kind seinen ersten Atemzug tat, schrie es, als laste das ganze Gewicht der Welt bereits auf seinen Schultern. Während ihm der Name Naim ins Ohr geflüstert wurde, konnte niemand ahnen, dass dieser Name nicht nur Rekorde auf den Gewichtheberbühnen brechen, sondern auch zum stärksten politischen Symbol des Existenzkampfes eines Volkes werden würde. Dieser schmächtige Junge, der bereits im Alter von 9 Jahren mit dem Gewichtheben begann, bereitete sich auf seiner Reise von den staubigen Korridoren der Trainingshallen bis auf die höchste Stufe des olympischen Podests darauf vor, nicht nur Eisengewichte, sondern auch die Ehre und Würde einer Nation zu tragen. Für Naim Süleymanoğlu war Gewichtheben niemals nur eine technische Sportdisziplin oder die Jagd nach Medaillen. Mitte der 1980er Jahre leitete das kommunistische Regime Bulgariens eine harte Assimilationspolitik gegen die türkische Minderheit ein und schrieb damit eines der dunkelsten Kapitel der Geschichte. In den Jahren 1984 bis 1985 wurden türkische Namen zwangsweise geändert. Auch Naim, der bereits weltweite Erfolge erzielt hatte, sollte zum Aushängeschild dieser Assimilationspolitik gemacht werden. Sein Name wurde gegen seinen Willen in Naum Shalamanov geändert. Naim war im Februar 1985 der letzte Türke in Bulgarien, dessen Name geändert wurde. Über seine tiefe Isolation und den psychologischen Druck, dem er ausgesetzt war, sagte er später: Sie haben dort alle Türken ihre Namen geändert, durch einen Beschluss im Jahr 1985. Im Februar war ich der Letzte, dessen Name geändert wurde. Sein Überlaufen nach Türkei während des Weltcups 1986 in Australien erschütterte nicht nur die Sportwelt, sondern auch die Diplomatie des Kalten Krieges. Damit Naim jedoch bei den Olympischen Spielen 1988 in Seoul für Türkei antreten konnte, mussten scheinbar unüberwindbare bürokratische Hürden überwunden werden. Nach den internationalen Regeln mussten Sportler, die das Land wechselten, 3 Jahre warten, sofern ihr früheres Land keine Genehmigung erteilte. Bulgarien verweigerte diese Genehmigung kategorisch. Dieser Knoten wurde schließlich durch geheime Verhandlungen in Athen und Istanbul mit Funktionären des Internationalen Gewichtheberverbandes sowie dem damaligen IWF-Präsidenten Juan Antonio Samaranç gelöst. Der damalige türkische Ministerpräsident Turgut Özal handelte mit staatsmännischer Entschlossenheit und sorgte dafür, dass Bulgarien eine Ablösesumme von 1,25 Millionen US-Dollar gezahlt wurde. Diese Zahlung erfolgte aus dem geheimen Staatsfonds, dem sogenannten Örtülü Ödenek. Gegenüber Kritikern dieser historischen Investition antwortete Özal mit den später legendär gewordenen Worten: "Selbst wenn man mir den Kopf abschlagen würde, ich habe dieses Geld bezahlt, Naim hat uns ein Vielfaches davon an Werbung eingebracht und einen unschätzbaren Beitrag zur Bekanntmachung Türkis geleistet." Der legendäre Spitzname Taschenherkules, der in die Sportgeschichte einging, wurde ihm 1983 während eines Turniers in den Vereinigten Staaten von amerikanischen Zuschauern verliehen. Naim hob mehr als das Dreifache seines eigenen Körpergewichts und definierte damit die Grenzen menschlicher Leistungsfähigkeit neu. Die Olympischen Spiele von Seoul 1988 waren für ihn nicht nur ein sportlicher Wettkampf, sondern bedeuteten für Türkiye auch das Ende einer 20-jährigen Sehnsucht nach olympischem Gold. Seoul 1988 wurde für Naim durch folgende Leistungen unsterblich. Im Reißen hob er 152,5 Kilogramm, im Stoßen 190 Kilogramm und stellte damit einen kaum erreichbaren Rekord auf. Insgesamt stellte er 6 Weltrekorde und 9 olympische Rekorde auf und wurde zu einem Phänomen. Dank dieser Erfolge schaffte er als türkischer Sportler auf das Titelblatt des Time-Magazins und wurde zu einer globalen Ikone. Jede legendäre Karriere erlebt ihren Herbst, doch selbst Naims Abschied spiegelte seinen eisernen Willen wider. Bei den Olympischen Spielen 2000 in Sydney entschied er sich, trotz seiner nicht mehr besten körperlichen Verfassung anzutreten. Dies war Ausdruck einer Lebensphilosophie, die keinen Raum für Reue ließ. Nach dem Wettkampf sagte er: "Wenn ich einmal 40 oder 45 Jahre alt bin, möchte ich nicht sagen müssen, eigentlich hätte ich es schaffen können, hätte ich es doch versucht. Lieber wollte ich im Ozean ertrinken, als in einem See zu ertrinken." Naim Süleymanoğlu nutzte jedes Kilogramm, das er hob, als Hebel, um die Stimme seiner in Bulgarien unterdrückten Landsleute in die Welt hinauszutragen. Auf allen internationalen Plattformen, einschließlich der Vereinten Nationen, machte er auf dieses Leid aufmerksam. Der Funke der großen Auswanderung von 1989 wurde durch den internationalen Druck entzündet, den Naim geschaffen hatte. Als der damalige bulgarische Ministerpräsident Todor Schivkov Türkei herausforderte, ihre Grenzen zu öffnen, reagierte Özal, indem er die Tore weit öffnete. Dies war eine diplomatische Folge von Naims Erfolgen auf dem Podium. Er war nicht nur ein Sportler, sondern ein Botschafter der Freiheit, der hunderttausenden Menschen die Rückkehr in ihre Heimat ermöglichte. Die 24 Jahre währende Dominanz Naim Süleymanoğlu's, die bereits im Alter von 9 Jahren begann, ist bis heute das höchste Ideal für jeden jungen Menschen, der mit dem Gewichtheben beginnt. Er überschritt nicht nur die Grenzen der körperlichen Leistungsfähigkeit, sondern wurde durch seinen Ehrgeiz, seinen Mut und seine Standhaftigkeit zu einer diplomatischen Kraft, die das kollektive Schicksal einer Nation veränderte. Das Vermächtnis dieses Mannes, der auf dem Podium die Welt auf seinen Schultern trug, lebt bis heute im Leben freier Menschen und in der ruhmreichen Geschichte des türkischen Sports weiter. kann ein Mensch, während er seine körperlichen Grenzen überschreitet, gleichzeitig die Ehre und das Schicksal einer Nation so tiefgreifend beeinflussen? Naim Süleymanoğlu ist die klarste und beeindruckendste Antwort, die die Geschichte auf diese Frage gegeben hat. Sie hörten eine Bewertung des Experten für internationale Beziehungen, Dr. Cemil Doğaç İpek.
Persönlichkeiten der türkischen Welt. Meine Damen und Herren, zum Abschluss das Wichtigste in Schlagzeilen. Der Präsident der COP31 und Minister für Umwelt, Stadtentwicklung und Klimawandel, Murat Kurum, unterzeichnete am zweiten Tag der Bonner Klimawandelkonferenz das Gastgeberlandabkommen für die COP31. Staatspräsident Recep Tayyip Erdoğan hat erklärt, dass Türkei durch die Strategie, den Terrorismus an seiner Quelle zu bekämpfen, sowohl im Inland als auch im Ausland wichtige Sicherheitserfolge erzielt habe. Nach einem Hubschrauberabsturz haben die USA Iran angegriffen. Somit geht die deutschsprachige Sendung von TRT zu Ende. Die Sendung wurde von Ufuk Geçim und Kemal Çelik moderiert. Für die Technik war Gökhan Polat zuständig. Mit dem Wunsch, Sie wieder antreffen zu können, sagen wir auf Wiederhören.
Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
This is the voice of Türkiye.
Hier ist die Stimme Türkiye's.
Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
Huna İdaatu Sautu Türkiye.
Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
Ovdi Radyo Glas Türkiye.
Türkiye'nin Sesi Radyosu.
Qui el Radio La Voce della Türkiye.
Esta es La Voz de Türkiye.
Слушайте емисията на български език на Радио Гласът на Türkiye.
Юфлет Зари и Türkiye.
这里是 Tuarçi Çişin Bongo Dientai.
اینجا انقره رادیو صدای ترکیه
دا ترکیه غنگ رادیو دا
خصوم ترکیه زین رادیو گیانه
کترچیه رادیو صدگوری ترکیه سکما
اوادا ترکیه اونو رادیو سر
ایچ رادیو وچا ترکیه گوارید گولس ترکیه
ایفیردا ترکیه اوازه
گیت بیر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
Ye Sıday Türkiye.
Anlatın ona. Türkiye Avazı Radyosu.
Evo İfonetis Türkiye.
Oldi Radyo Glas Türkiye.
Cidare bir amuriyet Türkiye.
İni Adela Radyo Suara Türkiye.
Hini Daya Kiswahili Sauti ya Türkiye.
Este Radyo Voz de Türkiye.
こちらは Türkiye の声ラジオです。
Zboru wa glasot na Türkiye.
Efirde Türkiye Avazı Radyosu.
İç Türkiye hangi radyoya?
Oldu Radyo Glas Türkiye.
Türkiye Ünü Radyosu.
Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
Dünden beri beni anlıyorum yakmasın gemileri seviyordum biliyordum ve gidiyordum
alabilmek mümkün olsa her şeyi inandırmaz mıydın aşka seni hem atar kalbimi. İnsan çok seviyorken şimdi dur demem nasıl olsa bir gün anlar. Beni anlarsın. Yalanlarla bırakma beni böyle. Gözlerime bak doğru söyle ama korkak. Sen bir korkaksın.
player Türkiye'nin ses radyosu. Gepleyer Türkiye'nin